Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien,
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie,
und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken
und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast. Wir loslegen. Liebe Grüße erstmal nach Wien.
Grüße zurück, liebe Erika. Danke in den hohen Norden und hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Unseren heutigen Gast, Herrn Dr. Harald Schuster, habe ich kennengelernt bei einer Veranstaltung der Hamburg Stiftung Baukultur. Und zwar hat er dort einen leider nur sehr kurzen Impulsvortrag gehalten zum Thema Nachbarschaften. Darum soll es heute gehen. Da wir aus der Wohn- und Architekturpsychologie ja wissen, dass gut funktionierende Nachbarschaften einen guten und gesunden Effekt auf das Wohlgefühl zu Hause haben, haben wir ihn für heute eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schuster. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, liebe Frau Miro und liebe Frau Püringer. Ich freue mich sehr, in Ihrem Podcast zu Gast sein zu können. Und ich finde den Podcast, wenn ich das mal sagen darf, wirklich ganz toll. Und ich freue mich sehr.
Na, das ist ein schöner Einstieg. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, Herr Schuster. Sie sind Sozialpsychologe und erforschen an der Fernuni in Hagen im Rahmen des Lehrgebietes Community Psychology den Zusammenhang zwischen unserem Mobilitätsverhalten und sozialem Zusammenhalt in der Nachbarschaft.
Genau, das stimmt. Das große Thema ist, wie kann man den sozialen Zusammenhalt stärken? Und natürlich gibt es viele Theorien dazu und auch es gibt auch in der Forschung bewährte Methoden. Und mein Angang war, geht es eben auch im nachbarschaftlichen Verhalten und zwar im Alltag. Und ich bin dann auf das Thema Mobilität gestoßen, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil wir einfach viel Zeit pro Tag unterwegs sind. Tatsächlich gibt es aus der Mobilitätsforschung diese unglaubliche Zahl, dass wir im Schnitt 80 Minuten am Tag unterwegs sind. Und zwar jeder im Durchschnitt, jeder Mensch. Und was noch viel interessanter ist, die 80 Minuten ist sozusagen eine Art ethnografische Größe. Also das trifft im bayerischen Bergdorf zu, in Hamburg, in Wien, aber auch in USA oder in China. Also die MobilitätsforscherInnen sagen auch, das ist unser Mobilitätsbudget. Und ich habe mich gefragt, kann dieses Mobilitätsbudget nicht eigentlich ein Sozialbudget werden? Weil früher war das Unterwegssein einfach der Ort, der Zeitpunkt, wo Menschen miteinander zwangsläufig in Kontakt kamen, weil man immer sozial unterwegs war. Und da ist mir halt im Laufe meiner Forschung dann, und das wird Sie nicht überraschen, Jane Jacobs begegnet, sprichwörtlich. Mhm. Es gibt dieses wunderbare Buch, The Death and Life of Great American Cities. Da hat Jane Jacobs ja genau das beschrieben, was ich im Prinzip auch forschen wollte. Sie war Journalistin, sie war eben keine Forscherin, aber im Prinzip war das Motiv. Ich wollte gucken, stimmen die Hypothesen von Jane Jacobs. Und interessanterweise wurde das bis sozialpsychologisch noch nicht empirisch untersucht. Und das war der Zusammenhang, nämlich Jane Jacobs hat gesagt, dass wenn man draußen unterwegs ist, und zwar auf dem Bürgersteig, da wo sich die Menschen begegnen, ne? Also wenn man zu Fuß geht oder wenn man auch Fahrrad fährt, sie ist auch viel Fahrrad gefahren, sie hat dann eben gesagt, dass diese Bürgersteigskontakte eigentlich trivial sind, also das Wort hat sie auch benutzt, aber dass diese Summe dieser trivialen Begegnungen keineswegs trivial sind, dass man da Vertrauen herstellt. Und das war genau die Idee meiner Forschung. Ist es möglich zu untersuchen, was eben vordergründig oft übersehen wird, weil es so alltäglich ist, fast so banal, aber in der Summe vielleicht total wirksam ist? Und deshalb habe ich Mobilität, und zwar Alltagsmobilität untersucht. Und auf der anderen Seite, also die Frage war, wie wirkt es? Man könnte sagen, ja, das bewirkt irgendwie sowas wie ein nachbarschaftliches Gefühl. Und zwar dort vor Ort, wo der Zusammenhalt erlebt wird, nämlich in den Nachbarschaften, also auf Englisch heißt das halt Local Social Cohesion, also die den vor Ort erlebten sozialen Zusammenhalt. Genau, und die Frage ist, gibt es da einen Zusammenhang? Das war im Prinzip meine forschungsleitende Hypothese.
Gut, damit haben Sie ja schon die erste Frage vorweggenommen. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen? Wir wissen ja auch, dass eben eine gelungene Nachbarschaft zu einem Gefühl von Zusammenhalt, gegenseitigem Vertrauen und Zusammengehörigkeitsgefühl im eigenen Grätze, Kiez oder im Quartier führen. Das sind alles wichtige Faktoren für psychische Gesundheit und Lebensqualität. Sie untersuchten jetzt die Faktoren für ungeplante und anlasslose Begegnungen. Seit wann Machen Sie oder forschen Sie daran und mit welchem Ziel? Wen wollen Sie eigentlich erreichen?
So, ich forsche seit ungefähr 5 Jahren an dem Thema. Mit welchem Ziel? Also erstmal war es wissenschaftliches Interesse. Die Frage war, kann man wissenschaftlich, empirisch eben beweisen, dass es einen Zusammenhang gibt aus diesen alltäglichen Kontakten und dem Erleben eines sozialen Zusammenhalts, beziehungsweise kann man den stärken? Was sind die Konsequenzen aus dieser Forschung? Was kann man ableiten? Welchen Impact haben diese Erkenntnisse? Und kommt man natürlich dann auch darauf, dass man sagt, naja, es hat auch viel zu tun mit Gestaltung des Straßenraums, beziehungsweise wie wir ihn nutzen. So, ich will aber noch mal einen Schritt zurück. Die Frage ist nämlich, klar, es gibt dritte Orte, es gibt Schwimmbäder und es gibt zum Beispiel auch die Kirchen, Orte, wo wir viel miteinander in Kontakt treten. Es gibt auch das Café. Mir war wichtig, dass ich einen Ort untersuche, den wir alltäglich nutzen, deswegen die Straße. Zwei Gedanken will ich kurz einschieben. Na, ich hatte schon gesagt, das ist ein Ort, wo wir viel Zeit verwenden, diese 80 Minuten. Und tatsächlich auch davon, von diesen 80 Minuten fallen auch relativ viel Zeit auf die Nachbarschaften, weil jeder Weg im Prinzip zu Hause startet oder endet. Der zweite Gedanke ist, sozialer Zusammenhalt hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns aus der Peer Group herausbewegen. Also nicht dort Menschen treffen, die wir immer wieder treffen. Deswegen sind diese dritte Orte so wichtig. Sozialen Zusammenhalt nur im Inn-Café, so wo wir unseren Latte Macchiato trinken. Schön. Mir war wichtig, dass man einen Ort wählt, der Vielfalt, also Kontakt mit Vielfalt auch ermöglicht, wo wir Menschen sehen, mit Menschen in Kontakt treten, die wir vielleicht in diesen Peers nicht immer sehen oder wo wir einfach mal neue Gesichter sehen. Und da hat die Straße einen ganz wesentlichen Vorteil, weil sie nämlich genau der Ort ist, der uns aus den Blasen herausführt, ne? Und gerade in Zeiten, wo wir viel in digitalen Räumen unterwegs sind, wo wir in eigenen Filtern, also der Algorithmus uns quasi entkoppelt, ist die Straße, ich gehe jetzt mal so weit, der letzte verbliebene, als eine Bastion, um diese Vielfalt zu erleben.
Tatsächlich erinnert mich das auch, was Sie sagen mit der Peer Group an diese digitalen Blasen, die es auch gibt, aus denen man sich ja oft nicht mehr rausbewegt. Umgesetzt in die analoge Welt, ja, in der man zu Fuß geht, ist es ähnlich. Wenn es diese dritte Orten nicht mehr gäbe, dann hätten wir auch nicht mehr die Möglichkeit für diese Begegnungen dieser Vielfalt.
Absolut, genau. Und jetzt, da gab es vor, ich glaube, 2000 eine super Studie aus Berlin. Und die haben nämlich genau untersucht, wo finden eigentlich in Realität Kontakte statt. Und dann, es ist eben die Straße. Es ist interessanterweise eben nicht das Café. Es ist nicht der Park. Es ist auch nicht der Platz, weil es sind oft Orte, die man gesondert aufsuchen muss, sondern Orte, die man alltäglich nutzt. Das ist das Geschenk.
Sagen Sie, Herr Dr. Schuster, Sie haben ja gesagt, Sie haben das empirisch erforscht, ja? Wie muss ich mir das vorstellen? Können Sie das einmal ein bisschen erläutern? Wie sind Sie da vorgegangen?
Vielen Dank für die Frage. Also wir haben mehrere Studien aufgesetzt und die Studien hatten eine Abfolge. Zunächst mal haben wir uns angeguckt, wenn wir sagen, okay, in der Straße, wie bewegen wir uns da fort? Und dann haben wir geguckt, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen unserem jeweiligen Mobilitätsverhalten und der Gemeinwohlorientierung? Gemeinwohlorientierung ist die wichtigste Facette des sozialen Zusammenhalts. Dazu gehört nämlich ganz konkret nachbarschaftliches Hilfeverhalten. Dazu gehört aber auch soziale und politische Partizipation oder gehört auch Solidarität dazu. So, wir haben es gemessen und zwar im Längsschnitt ausgewertet. Gibt es eben einen Unterschied, wenn Menschen zum Beispiel Fahrrad fahren oder Auto fahren? War wirklich, also tatsächlich haben uns die Ergebnisse unglaublich überrascht, weil das Fahrradfahren war die einzige Variable, die auf all diesen Facetten, ne, politische Partizipation, Nachbarschaftshilfe, Solidarität, immer signifikant war. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass wir Einkommen, Bildung, Wohneigentum, wir haben alles mit berücksichtigt, aber nur Fahrradfahren war signifikant, auf allen Facetten signifikant. So, und das war auf jeden Fall eine Bestätigung, sage ich mal, von Jane Jacobs, nämlich, dass irgendwas in der Nachbarschaft, wenn man sich alltäglich begegnet, wirken muss. Und dass die Straße der Ort ist. Okay, das war quasi der Beweis, wir können weiter forschen. Da gibt es ein dickes, fettes Potenzial.
Okay. Wir sind sehr wissenschaftlich. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, würde gerne aber auch ein bisschen konkreter werden. Sie sprechen über Nachbarschaften, haben erforscht, und Sie sprechen über die Straße. Sind das unterschiedliche Orte für Sie, eine Nachbarschaft und die Straße?
Ja, nein. Wir haben uns immer angeguckt, die Straße in der Nachbarschaft, weil wir gesagt haben, es ist der Ort, wo es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass man sich regelmäßig sieht. Das ist sozusagen auch für uns die Definition von Nachbarschaft. Nämlich, wir sagen nicht, Nachbarschaft ist das Haus nebenan oder es ist die Straße, sondern Nachbarschaft ist der Ort, und zwar quasi von jeder Person aus gesehen, wo man sich häufig wieder sieht, wo die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass man sich regelmäßig trifft.
Ich würde ganz gern, Erika, weil du so nach einem Konkreten gefragt hast, ein Beispiel einschieben, das, glaube ich, ganz gut da reinpasst. Und zwar gibt es in Wien und wie überall natürlich bei öffentlichen Schulen diesen Ort vor einer Schule. Und ich habe das in vielen unterschiedlichen Vorplätzen von Schulen erlebt, dass wenn dieser Vorplatz, dieser Begegnungsort nicht wirklich reguliert ist, in dem Sinn, dass er verkehrsberuhigt ist oder dass die Kinder mit dem Roller kommen können oder dass sie sicher zu Fuß kommen können an der Hand ihrer Eltern oder auch alleine und selbstständig. Wenn es dieses Stück Straßenraum, das verkehrsberuhigt ist und das ein bisschen Platz und Luft lässt, nicht vorhanden ist, dann ist die Situation total stressig für alle.
Ich greife den Gedanken auf, weil wir haben natürlich weiter geforscht. Wir haben geguckt, unter welchen Bedingungen können diese alltäglichen Kontakte wirksam werden. Wir haben ja eingangs gesagt, es sind diese kleinen, minimalen Interaktionen. Tatsächlich gibt es einen zweiten Aspekt. So wie man mit Menschen Kontakt aufnimmt, kann man es auch machen mit seiner Umwelt. Also nämlich mit seiner baulichen Umwelt. Wir nennen das, es ist so eine lokalräumliche Vertrautheit. Also man ist vertraut mit seiner Nachbarschaft. Das bedeutet, man sieht zum Beispiel, wenn man an der Schule vorbeiläuft, ah, die Kinder an der Schule haben ihre Schule gerade verziert, weil zum Beispiel Weihnachten war. Oder jetzt Ostern haben sie die Fenster bemalt, haben da ein paar Eier drauf gemalt. Das schafft eine Bindung an den Ort und es schafft auch tatsächlich am Ende sowas wie so ein, wenn es mal ein bisschen so ein Zuhausegefühl, was tatsächlich mit dem sozialen Zusammenhalt zusammenhängt, weil man sich verorten kann. So, und wenn man zum Ort und zu den Menschen sich vertraut fühlt, dann hat das was zu tun mit Nachbarschaft. Frau Pöring, haben Sie ja gesagt, hier die Schulstraße. Tatsächlich ist es total wichtig, dass wenn man unterwegs ist, dass man die kognitive Kapazität hat, das alles wahrzunehmen. In einer Straße, wo viel Verkehr ist, wo man sich unsicher fühlt, wo man sich konzentrieren muss darauf, dass man die Kreuzung unfallfrei quert, kann man sich nicht auf andere Menschen konzentrieren. Kann man sich nicht auf die Umgebung konzentrieren, dass da eine Schule ist oder der Bäcker. Man riecht plötzlich nichts mehr, sondern der Fokus der Aufmerksamkeit ist auf Steuerung des Fahrzeugs. Und jetzt ein zweiter Aspekt, das ist ja fast schon trivial. Je unmittelbarer, je näher, desto mehr Erfahrung kann man machen. Dazu gehört natürlich sowas wie Geschwindigkeit. Wenn man also vorbei rast, hat man quasi keine Möglichkeit, überhaupt mit Menschen oder mit der Umwelt zu interagieren. Aber auch nicht, wenn man Auto fährt. Also die Hülle, und ich sage es mal, wenn im Auto dann auch noch telefoniert wird oder wenn man ein fettes Soundsystem hat, wenn man sein Wohnzimmer quasi im Auto eingerichtet hat, dann trennt man sich, entkoppelt man sich von der Umwelt. Dann findet Interaktion nicht mehr mit draußen statt. Deswegen ist zu Fuß gehen und Radfahren eine Art Voraussetzung dafür, um dieses Gefühl, und das hat übrigens auch Jane Jacobs gesagt, ne? Also Jane Jacobs hat genau gesagt, wir müssen zu Fuß gehen, müssen Fahrrad fahren.
Was wir hier in der Architekturpsychologie auch beleuchten und immer mit berücksichtigen, ist die Aneignung, das Bedürfnis der Aneignung. Das haben Sie jetzt eben bei Schulen gerade ganz schön benannt, nämlich die Ostereier oder die weihnachtliche Dekoration. Was wir auch immer berücksichtigen, ist das, was Sie genannt haben, diese Vertrautheit und in der Umgebung, die Nachbarschaft, man kennt sich. Wir nennen es sozusagen die Ortsbindung oder die Identifikation auch mit diesem Ort, an dem ich mich aufhalte und wohne. Ich würde jetzt gerne wissen von Ihnen, wie wirken sich denn sozusagen günstige Bedingungen auf die Menschen aus?
Ich werde einmal kurz wissenschaftlich und dann wieder.
Gerne. Ja.
Also genau, Ortsidentität oder Ortsbindung unterscheiden sich von diesem Gefühl der Vertrautheit, weil Ortsbindung, also so Place Attachment nennt es, sind tatsächlich dann misst man das, die emotionale Bindung zum Ort. Und wir sagen, das ist gar nicht nötig, weil also diese emotionale Bindung oft auch Menschen ausschließen kann. So, es ist unser Ort, es ist unsere Gruppe. Und wir sagen, also gerade vor diesem Konzept der Vielfalt, dass es alleine, also dieses Gefühl der Vertrautheit basiert auf der Regelmäßigkeit. Es ist tatsächlich eher ein kognitives Konstrukt, also so ein empirisches aufgrund der eigenen Erfahrung. Man kennt sich, man wird gegrüßt, muss aber nicht enge Freunde sein. Wichtig ist, man wird erkannt oder kann erkannt werden und das reicht schon. Also es ist quasi eine Entpflichtung von einer tiefen Emotionalität. Es ist, und das macht für uns das so wertvoll, weil es nämlich so voraussetzungsfrei ist. Die Voraussetzung reicht, es reicht sozusagen die Regelmäßigkeit. So, man muss Gelegenheiten schaffen. Und das ist wieder die städtebauliche Aufgabe. Also unter welchen Bedingungen schafft man Gelegenheiten, um diese Vertrautheit zu erfahren? Jetzt ganz wichtig, früher hat man oft Verkehr geplant. Und ich war tatsächlich vor 14 Tagen auf dem Kongress, da ging es auch genau darum, nämlich Netze zu denken, also Menschen schnell von A nach B zu bringen. Transfer war immer quasi das Credo des Verkehrs. Und ich sage jetzt, nö, genau das Gegenteil wollen wir. Wir wollen keinen Transfer, sondern wir wollen Gelegenheiten für Begegnung im Hier und Jetzt. Also eher aufhalten. Aufhalten und Aufenthalt sind irgendwie sehr nah beieinander. Und das ist insofern ein neues Paradigma, wenn man denkt, Verkehr, Begegnung, Straße, jetzt nicht mehr denkt, also nur auf Plätzen soll man sich treffen. Nee, wir treffen uns vor der Haustür. Wir treffen uns in der Nachbarschaft, weil wir Gelegenheiten für Begegnung schaffen. Und jetzt ist wichtig, ich bin kein Stadtplaner, kein Verkehrsplaner. Wir können nur gemeinschaftlich konkrete Maßnahmen entwickeln. Aber man kann die natürlich skizzieren, wie so eine Straße aussehen könnte.
Ich habe jetzt gerade ein Bild vor mir, so südliches Europa, wo ja viele Menschen tatsächlich auf der Bank noch vor dem Haus sitzen und dem Treiben dazuschauen und man bleibt dann stehen und unterhält sich über was halt gerade passiert ist und so weiter. Ja, das ist jetzt gerade so ein Bild, das da aufkam. Das gibt es ja bei uns in der Hinsicht eigentlich nicht wirklich. Ich frage mich jetzt gerade, was wäre ein konkretes Beispiel bei uns, wo man sich so eine Situation jetzt visualisieren könnte, dass dieses Miteinander im Begegnungsraum begünstigt?
Naja, also auf jeden Fall ist das schon mal ein total super treffendes Bild. Es ist ja nicht nur so, dass das nicht nur nach in den Süden gucken, wir finden es auch in Kopenhagen oder jetzt auch in Paris oder so, ne, dass Städte so umgebaut werden, dass Mobilität nicht nur bedeutet ab und weg, sondern dass Mobilität bedeutet, man bewegt sich wirklich gerne vor der Haustür und wenn man sich gerne bewegt, fährt man vielleicht auch mal ein bisschen langsamer. Also wenn der Straßenraum nur so aussieht, als würde man jetzt Vollgas auf die nächste Ampel zufahren müssen, hat man verloren. Also ich meine, das ist nicht nur saugefährlich, es ist eben auch genau das Gegenteil dieses Modells soziale Straße. Und das ist vielleicht, jetzt möchte ich den Begriff einführen, weil wir haben das Konzept der Social Streets entwickelt. Social Streets denken Straßen als Orte der Begegnung. Die Ausrichtung der Fortbewegung ist eben auf das Hier und Jetzt und nicht auf schnell ankommen. So, wir wissen aus der Untersuchung, dass viele Menschen Präferenzen haben dafür, sichtbar zu sein, so eine Resonanzbereitschaft im Alltag. Also es gibt nicht das Potenzial dafür, das zu entfalten. Tatsächlich ist oft der letzte verbliebene Ort die Ampel, wo man dann so mal ein bisschen winkt. Aber das ist natürlich fast ein bisschen tragisch, dass man ausgerechnet die Ampel braucht, um in Kontakt zu kommen. So, und jetzt ist die Frage, wie geht's denn anders, ne? Und natürlich ist es so, also ganz banal, also wir denken jetzt nicht nur in FahrradfahrerInnen, sondern auch in FußgängerInnen, eine Bank. Das simpelste Beispiel ist tatsächlich häufige Bänke. Also, dass man sich mal hinsetzen kann, dass man eine Pause machen kann. Wichtig, jetzt kommt ein ganz wichtiger Gedanke. Soziale Straßen. Wir haben vorhin gesagt, eine Minimalbedingung ist für die Akzeptanz von Vielfalt, dass wir allen diese Zugänglichkeit ermöglichen, dass wir Straßen so gestalten, dass sie einladen. So, das bedeutet natürlich auch, dass wir Menschen einladen, die jung sind, die gerade gehen können oder vielleicht noch geschoben werden, aber auch eben SeniorInnen, die vielleicht nicht mehr die Ausdauer haben, 500 Meter zu gehen, ohne mal eine Pause zu machen. Also muss die Infrastruktur so gestaltet werden, dass alle Menschen sich wohlfühlen und alle Menschen sich sicher fühlen.
Ich möchte gerne ein ganz konkretes Beispiel nochmal einführen. Ich wohne nämlich in einer kleinen Wohnstraße und es ist exakt so, wie Sie es sagen. Nur wir haben hier keine Ampel und wir haben einen relativ schmalen Gehweg nur. Also viel Platz für Autos, noch weniger für Fahrradfahrer. Die fahren auf der Straße zwischen den parkenden Autos hindurch. Aber es ist genau so, wie Sie sagen. Auf diesem kurzen Stück, eine kurze Straße, man kennt sich, man begegnet sich und man, wie Sie sagen, man hält Augenkontakt. Ich habe eine ältere Dame im Nachbarhaus, die gar nicht hier mit unserer Community, also mit unserer eigentlichen Nachbarschaft zu tun hat, mit einem Rollator. Wenn wir uns begegnen, sagen wir Hallo, guten Tag. So, tatsächlich. Wir begegnen uns auch auf dem Weg zum Einkaufen. Man kennt sich. Man sagt, ach, da ist wieder der oder ach Gott, ist das Kind wieder groß geworden. Und ich wohne in einer ziemlich großen Wohnanlage. Wir bleiben auch oft auf der Straße tatsächlich stehen zu einem Plausch. Also nicht nur an der Ampel, sondern wir kommen aufeinander zu, sagen Hallo und tauschen uns kurz aus.
Dieser Kontakt ist super wertvoll. Und das ist wirklich ein Geschenk.
Ja.
So, und jetzt ist die Frage, wie kann man Straßenraum so gestalten, dass dieses Geschenk allen zuteil wird? So, zwei Gedanken. Wir haben es auch untersucht, zum Beispiel beim Nutzen des ÖPNV.
Was ist das, ÖPNV?
ÖPNV ist der öffentliche Personennahverkehr. Also es sind, Entschuldigung, genau, Busse und Straßenbahnen. Wir haben festgestellt, interessanterweise, dass die ÖPNV-Nutzer diese Vertrautheitserfahrung, während sie unterwegs sind, nicht erfahren. So, drei Gründe dafür. Also natürlich sind sie auch im Bus getrennt vom räumlichen Erleben. Aber das Zweite ist, und das ist ein wichtiger Gedanke, das kennen wir auch aus der Kontaktforschung. Es gibt eine Art Kontaktdiffusion, wenn man mit zu vielen Menschen unterwegs ist. Also zu viele Personen gleichzeitig bedeutet, man zieht sich eher zurück. Das ist ein wichtiger Gedanke, weil Stadtplanung sollte dann eben auch den Mut haben, breite Bürgersteige einzurichten und nicht erwarten, dass da direkt ganz viel Verkehr stattfindet, sondern das wäre eher kontraproduktiv. Wir brauchen genau auch diese Ruhe, damit wir wissen, wen wir adressieren können. Na, und beim ÖPNV kommt noch hinzu, das ist sozusagen dann eine Art Folge. Viele, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, datteln dann mit ihrem eigenen Handy rum, haben Kopfhörer auf. Das ist natürlich auch ein Punkt, den kann man durchaus auch übertragen, dass man sagt, ja, auch im Alltag wäre es ganz schön, wenn die Menschen, wenn sie unterwegs wären, jetzt nicht immer nur telefonierten. Können sie auch machen. Aber natürlich müssen wir es auch ein bisschen lernen. Also wir müssen auch wieder lernen, dass der Raum vor unserer Haustür unser Geschenk ist für uns alle und dass es uns allen wahnsinnig gut tut, wenn wir mit Nachbarn, und es müssen nicht die engen Nachbarn sein, sondern mit den Menschen in der Nachbarschaft einfach in Begegnung treten, indem wir sie grüßen.
Sie
Ja.
würden sagen, das reicht schon. Es reicht schon. Man muss nicht irgendwie Feste veranstalten, um sich näher kennenzulernen, sondern Sie würden tatsächlich sagen, es reicht diese anlasslose Begegnung.
So, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich würde sogar sagen, Feste veranstalten sind Barrieren. Ne? Akzeptanz von Vielfalt gut, aber bestimmte Menschengruppen haben sicher oder erfahren zumindest eine Art Hindernis, eine Barriere, wenn sie denken, okay, da treffen sich die Alteingeschworenen, die seit 20 Jahren in der Straße alles Mögliche machen. Ich bin jetzt erst kurz hinzugezogen und spreche vielleicht die Sprache, aber spreche das Wienerisch so ein bisschen mit einem
Ja.
schwäbischen Akzent oder Sächsisch, was auch immer. Trauen sich nicht raus.
Ja, es ist sehr interessant, sehr interessant. Ich finde, das
So.
ist ein ganz ein wichtiger Punkt auch, ja.
Vielen
Ja.
Dank. Und diese Begegnung, von denen ich rede, die entbinden genau von dieser Barriere, nicht? Dieses bedingungsfreie Grüßen. Deswegen ist es so super wirksam.
Ja. Ich
Ja.
würde gerne tatsächlich noch auf ein besonderes Thema zu sprechen kommen, nämlich von dem ich bei Ihnen in diesem Vortrag gehört habe. Und zwar ging es da um die Baustellen. Die Anwohner sind genervt, wenn ja, man findet den Parkraum nicht, man wird gestört durch Lärm und sowas alles. Und sie hatten ein paar ganz interessante Ideen, wie man eben so eine Baustelle auch zu einem Begegnungsort machen könnte. Könnten Sie uns das noch mal erläutern?
Na gerne. Ausgehend von diesem Konzept Social Street, die eben Gelegenheiten für Begegnungen schaffen, ist die Baustelle, ich nenne es mal eine Art Steilvorlage, weil Baustellen ohnehin Verkehr immer ein bisschen ausbremsen. Sie verlangsamen das Geschehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, Baustellen bedeuten immer auch Veränderung. Und dieses Konstrukt dieser lokalräumlichen Vertrautheit, Nachbarn sprechen über Veränderungen. Eigentlich, wenn man Baustellen so gestalten könnte, dass Nachbarn einbezogen werden, dass man dann darüber spricht, was auf der Baustelle passiert, das Geschehen erläutert wird. Im Einklang mit, man schafft rund um die Baustelle Orte, wo man sich aufhalten kann. Dann habe ich das genannt, dass Baustellen zu sozialräumlichen Oasen werden können, weil es ist eben interessant, es ist verkehrsberuhigt. So, man könnte sich dann vorstellen, dass rund um die Baustelle Bänke aufgestellt werden, Infotafeln hängen. Man könnte sogar mobile Bäume hinrollen. Also ich weiß nicht, in Köln gibt es das Konzept der Wanderbäume. Ich glaube, das gibt es in ähnlichen Städten, heißen die anders. Aber so, natürlich bedeutet das auch, dass die Baustelle so geführt wird, dass man zum Beispiel informiert, wann vielleicht viel Lärm ist.
Und im Zuge dieser Umgestaltung von diesen Straßen gibt es auch in Wien von der Gebietsbetreuung so eine nette Idee, das heißt diese Baumscheibenbepflanzung. Das heißt, da wird in Nachbarschaften gefragt, wer hätte Interesse, so eine Baumscheibe. Das ist quasi der Umraum von einem neu gepflanzten Baum, weil da braucht es ja auch ein bisschen Grün rundherum und so. Und diese Flächen sind ja oft gar nicht schön, weil da gackselt dann der Hund eine und viel passiert da nicht. Und wenn das aber wer übernimmt, aus dieser Umgebung, dann wird es halt bepflanzt und es wird begrünt und es wird umsorgt und so. Und das ist aber nicht alles, dass es schön ausschaut und zum Klima beiträgt, sondern das Nette ist, dass diese Person ja einen totalen Bezug bekommt zu diesem Gärtchen, das er da bepflanzt. Plus, es passieren da auch diese Begegnungen. Das heißt, da sieht man dann wieder mal, ah, die Nachbarin macht jetzt gerade wieder und dann fragst du, na, was machst denn die jetzt gerade und was werden für Blumen gesetzt und das hast du schön gemacht. Also, das ist so ein super Beispiel dafür und das finde ich auch so ein Element für so Social Street, so wie Sie das erwähnt haben, finde ich das auch ein ganz gelungenes, einfaches Beispiel eigentlich.
Total super. Also ich spreche dann von Resonanzräumen und genau so eine Baumscheibe ist eigentlich der Inbegriff so eines Resonanzraums, weil man schafft quasi eine Fläche, wo Menschen unmittelbar in Kontakt kommen und man hat, und das ist das Schöne an so einer Baumscheibe, man hat dann noch einen Anlass. Man fragt eben nach, ah ja, okay, was pflanzen Sie denn heute? Und die Rose sieht aber toll aus oder hat lange nicht mehr geregnet. Und das ist genau bei der Baustelle auch so. Eine Baustelle hat auch viele, viele unangenehme Seiten, aber um die Akzeptanz für Baustellen etwas zu erhöhen und gleichzeitig zu gucken, kann man nicht für die Nachbarn eigentlich diesen Umstand so umframen, so gestalten, dass man auch was Positives abgewinnen kann. Deswegen war dieses, haben wir dieses Konzept Social Streets auf Baustellen transformiert.
So, nehmen wir in Bahnhofsnähe, so dass sich da Gruppen treffen, die sich auch vielleicht nicht kennen und einfach nebeneinander stellen und ins Gespräch kommen. Oder vielleicht in einem Park, wo jemand grillt und jemand kommt dazu und die Kinder spielen miteinander und so. Haben Sie solche Sachen auch untersucht? Fließt das auch mit ein? Und könnte man da eben auch etwas begünstigen?
Tatsächlich gibt es viel Kontaktforschung, die genau solche Sachen untersucht haben. Ich habe das nicht gemacht, weil, also aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, mir ging es um die Regelmäßigkeit und nicht um das einmalige Kontakterleben. Weil mir war eben wichtig, wo finden wir Orte, wo wir eine Art Konstanz in der Begegnung haben. Mhm. Und das ist dann eigentlich der zweite Grund. Die Bahnhöfe sind ja eigentlich klassische Orte, wo man Menschen wegschickt. Also da beginnt die Reise.
Ja, oder sie kommen an.
Oder sie kommen an, genau. Aber und natürlich trifft man sich auf dem Bahnsteig auch. Aber mir war für mich jetzt nicht der Ort, der quasi mit nachbarschaftlicher Umgebung verbunden ist. Mhm. Ich habe auch nicht Cafés untersucht. Gibt auch viel Forschung zu Cafés oder auch zu Supermärkten. Es gibt auch viel Forschung zu Kirchen. Und warum wir uns auf Straßen fokussiert haben, ist, weil die Straßen wurden halt bisher nicht untersucht. Das ist sehr interessant. Ja. Also man denkt, also der Ort, wo wir am meisten Zeit verbringen, liegt buchstäblich vor der Haustür. Und jetzt untersuchen wir den Park, weil er so schön ist, ich verstehe das. Aber das ist halt ein Ort, den man aufsuchen muss.
Ja, ja, klar.
Mhm. Ja. Und ich dachte halt, gibt es nicht auch Orte, wo wir nicht extra hin müssen, wo wir quasi eine Motivationsakt vollbringen müssen, sondern nee. Und jetzt, ich hatte ja eingangs gesagt, okay, welche Implikationen hat die Forschung? So, und jetzt kommt der Punkt. Der Park wird gestaltet. Na schön, da gibt es ein Parkkonzept. Meine Idee ist, lass uns die Straße genauso gestalten wie den Park.
Ja, mhm, super Idee. Sehr richtig.
Und zwar jede Straße. Ja, also es ist, also im Prinzip haben StadtplanerInnen ab jetzt die Herausforderung zu sagen, die Straße ist der Park.
Ja, ich möchte noch mal zurückkommen auf meine Frage am Anfang. Mit welchem Ziel oder beziehungsweise wen möchten Sie ansprechen? Gibt es denn schon, ich sag mal, Interessenten bei Ihnen, die sich melden, dass man aus der Stadtplanung schon auf Sie zukommt und sagt, also wir möchten jetzt was verändern im Sinne viele der Menschen, die sich hier aufhalten und wollen etwas verändern. Können Sie uns da unterstützen oder wie sind da Ihre Erfahrungen bisher?
Ich werde eingeladen, ne, zu Vorträgen.
Ja.
Ich war also bei VerkehrsplanerInnen, ich war in Hamburg, bei Stiftung Baukultur. Es gibt den Dialog. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt auch darüber nachdenken, also jetzt mit, zum Beispiel mit dieser gemeinnützigen Organisation Futur.com, wie wir in Curricula hineinkommen mit dem Wissen, dass wir eben Menschen, die in der Verkehrs- und Stadtplanung ausgebildet werden, dass wir sagen, hier, es gibt neue Erkenntnisse und mit welchen gestalterischen Maßnahmen kann man denn und auch rechtlichen Maßnahmen kann man denn diese Erkenntnisse übersetzen in konkrete Verkehrs- und Stadtplanung. Das ist jetzt unser Ziel. Und tatsächlich wollen wir das machen über Forschung. Also wir machen dann Forschungskooperationen und gucken, dass wir halt inter- und transdisziplinäre Forschung, Projekte aufsetzen, konzipieren, um es dann eher um den Austausch zwischen Psychologie und Ingenieurswissenschaften irgendwie herzustellen. Fairerweise muss man sagen, ist es natürlich jetzt nicht dann unmittelbar erlebbar. Also bis das dann auf die Straße kommt, wird es ein paar Tage dauern.
Ja, ich würde noch gern erwähnen, weil Sie Futur Wir, also Sie sind ja außerdem Berater bei Futur Wir, Beratung für Politik und Wissenschaft und sind Gründer der gemeinnützigen Futur.com GmbH, also Institut für Zukunft und Zusammenhalt. Und Ihre Schwerpunkte sind da auch Maßnahmen zur Förderung lokaler, nachbarschaftlicher, sozialer Kohäsion und Maßnahmen zur Förderung aktiver Mobilität und die psychologische Bewertung der bebauten urbanen Umwelt im Hinblick auf lebenswerte soziale Orte. Also, das ist sehr viel Info, was da drin steckt. Das kann man sich ja nochmal nachhören. Wir werden auf jeden Fall die ganze Info verlinken. Ja, Erika?
Ich hätte noch 1000 Fragen und würde aber eine Abschlussfrage an Sie richten, Herr Dr. Schuster. In Ihrem Wohnbereich, da wo Sie wohnen, was tun Sie aktiv für sozusagen das, was Sie erforschen? Gibt es etwas, wo Sie sagen, da gehe ich mit gutem Beispiel voran?
Ich bin ehrenamtlich recht stark engagiert und tatsächlich das Konzept, was ich gerade vorgestellt hatte mit den Wanderbäumen, da haben wir sogar gedübelt und geschraubt. Also wir haben hier in Köln einen Verein, der die Wanderbäume betreibt. Wir haben 50 Bäume, die stehen auf Rädern und die stehen dann auf Parkplätzen und sind quasi mobile Interventionsorte, um A, Grün in Straßen zu bringen, die nicht so grün sind. Die stehen aber auch auf Parkplätzen und das soll jetzt nicht so rüberkommen, dass wir unbedingt Parkplätze wegnehmen, sondern soll darüber anregen zum Nachdenken, kann man denn diesen Raum nicht auch als sozialen Raum nutzen, nämlich den Parkplatz. Und natürlich um die Bäume sind 4 Bänke montiert und es ist eben dann ganz konkret auch ein Ort, um sich zu treffen. Und tatsächlich ist es so, überall da, wo die Bäume stehen, fangen, und das ist wirklich so an, die Leute zu spielen. Kinder spielen und plötzlich spielen auch Erwachsene, nehmen wir Schachbrett mit raus. Wenn man die Menschen einlädt, den Raum zu nutzen, erleben alle das Wunder vor der Haustür.
Ja, also Martina, hast du noch eine Frage?
Ja, ich möchte eher noch was hinzufügen, was mir so gefallen hat jetzt an dem Gespräch auch, ist, dass Sie den Fokus legen auf genau diese Zwischenräume, die eigentlich alltäglich vorhanden sind, die wir alle benutzen, die sind so selbstverständlich und genau darin liegt aber so viel Potenzial und es ist sehr niederschwellig und es wirkt in der Vorstellung, wenn man weiß, dass das funktioniert, ja, dann hat es eine totale Leichtigkeit, was ganz natürlich Menschliches und das finde ich total schön, weil ich glaube, dass wir das jetzt eigentlich, hoffe ich doch, für unsere Zuhörerinnen herausarbeiten konnten.
Ja, also vielen, vielen Dank. Ich finde, das haben Sie ganz wirklich wunderbar gemacht. Und also man merkt ja auch, dass Sie auch für das Thema brennen. Das freut mich. Aber Sie haben auch wirklich, also das war, ich fand das Gespräch jetzt wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr, auch für mich nochmal erkenntnisreich. Ganz schön. Ja. Toll.
Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Schuster. Liebe Grüße nach Köln. Und
sehr gerne,
liebe Zuhörerinnen und
Frau Püringer.
Und vielen, vielen lieben Dank.
Danke Ihnen. Toll.
Dankeschön, Herr Schuster, und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba aus Wien.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.